Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Guten Tag.
Guten Morgen.
Klingst genauso fröhlich wie ich. Das ist schön.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Sonntagmorgen immer früher wird. Also, als wäre es gar noch nicht 12.
Ja, es ist noch nicht zu spät. Es ist noch immer zu früh. Aber du klingst genauso, wie ich mich fühle. Darf ich dich was fragen?
Hau rein.
Darf ich dich heute mal überfahren? ich habe in den letzten Tagen oder so das Gefühl, also ich brauche mal einen Arzt, und wenn ich keinen Arzt habe, nehme ich einen Doktor, das bist du ja. Du kennst ja diesen alten Scherz mit den Geisterfahrern, ne? Also auf der A7 ist ein Geisterfahrer, dieser einer Tausende. Und ich habe in den letzten Tagen so das Gefühl, wenn ich mit Menschen spreche, du wirst mich sicherlich korrigieren, aber ich habe immer das Gefühl, alle sind im Urlaub, allen geht's gut, alle sind fröhlich. Hier ist herrlich, die letzten Sonnenstrahlen sowieso. Alle haben, glaube ich, Bitcoins irgendwie für 3.000 Euro gekauft, die inzwischen bei 60.000 stehen. Niemand auf dieser Welt hat irgendein Problem. Niemand ist krank. Alles ist toll, nur ich bin verrückt. So, und du hast jetzt gute Vorschläge gemacht, wie man das vermeidet, aber... kannst du mir folgen? Also, dass man so das Gefühl hat, bei ganz vielen Menschen... die unterhalten sich jetzt noch drüber, ob sie sich den richtigen Hybrid irgendwie Dings gekauft haben. Also das richtigen Hybrid-SUV, aber ansonsten haben die alle gar keine Sorgen.
Ja, ich kenne nicht mehr allzu viele Leute, die sich mit sowas beschäftigen. Was ich momentan feststelle, tatsächlich, dass einige in Urlaub fahren. Und da freue ich mich tatsächlich für die. Wir haben ja gerade Herbstferien. Die Kinder sind von der Schulgebäudeanwesenheitspflicht, wie du es immer so schön nennst, befreit. Und da fahren die weg. Und ehrlich gesagt freue ich mich an jedem, der momentan Kraft tankt für die nächsten schlimmen Monate, oder?
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also kann es sein, dass ich ein Wahrnehmungsproblem habe und dass es eigentlich gar kein Problem gibt? Also ich habe auch nicht, ich gebe zu, ich habe auch nicht so
viel. Was nimmst du denn wahr? Ich nehme auch nichts wahr. Es ist doch alles super. Wir haben jetzt gewählt, es gibt eine neue Regierung.
Ja, ach so, ich dachte, wir hätten.
Wir haben jetzt, ich meine, es wird doch, diese Klimafrage wird endlich mal angegangen. Wir arbeiten unsere Kolonialgeschichte auf, wir stellen die Geschlechtergerechtigkeit her. Was hast du für ein Problem? Und endlich ist Energie mal so teuer, wie sie uns der Umwelt auch kostet. Also ich finde das in Ordnung. Ja, also jedes Mal, wenn ich tanken gehe, ich frage immer, wo ist die Spendendose? Ja, ich würde immer gerne noch mehr geben. Also ob man das nicht machen kann. Ja.
Okay, aber das war dann bisher ein Missverständnis auch in unseren Gesprächen. Ich hatte so das Gefühl, wir sehen so ein paar Kleinigkeiten anders. Und mir kommt das jetzt auch vor, als hätte ich da Gespenster gesehen.
Das muss wohl ein Traum von dir gewesen sein. Nein, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie schön das ist. Guck dir doch die letzten Sendungen an.
Ja, na gut, okay.
Das ist eine Form von Amnesie.
Gut, aber du weißt, was ich meine. Also es sind so viele Menschen, die mich so komisch angucken und sagen, ja, also komisch, vorwurfsvoll, wir muss sich ja nur impfen lassen, was ist denn dein Problem? Oder was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Das kriege ich ja eher über so eine Ecke. Ich habe, wenn ich nicht ganz ignoriert werde und dass ich dann... einfach denke, vielleicht hast du recht. Also du sagst das ja auch, alles ist gut, es gibt keine, wir haben keine Sorgen, alles ist fein. Dann sehe ich auf der anderen Seite, also in meiner Filterblase.
Das war gerade nur für die Sendung. Ich wollte ein bisschen Spannung reinbringen, das war komplett gelogen. Ich bin im Grunde sehr verzweifelt.
Ach so, ja, ich dachte, du kannst mir helfen, hier kannst du auch nicht, gut.
Okay. Naja, wir können ja mal zusammen überlegen. Also, aber letztendlich ist was dran. Ne? Es ist, wie lange hält man das aus, sich verzweifelt zu fühlen und sich fremd in der Welt zu fühlen? Und irgendwann läuft man dann über. Ich habe jetzt mich bei einem Gedanken ertappt.
Lässt dich impfen, ja.
Nee, ob ich nicht krank werde. Also ob ich nicht irgendwie so einen Attest mir nehme, also um zu sagen, so ich steige mal aus dem Widerstand, ich steige aus dieser ständigen Konfrontation. Es gibt ja diesen schönen Satz von Günter Kunert, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein Lyriker aus der ehemaligen Ex-DDR, der hat mal gesagt, Krankheit ist Urlaub vom Leben. Ja, das ist natürlich eine Beschönigung von Menschen, für die vielleicht die Krankheit der erste Schritt in den Tod darstellt. Aber so, es gibt so eine Form von Krankheit, wo man sich so ein bisschen frei nehmen kann. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht melde ich mich mal krank. Mir reicht es gerade so ein bisschen. Also das, was die anderen als Urlaub und SUV-Entscheidung machen, das könnte man auch auf dem Weg machen. Also es ist so ein Bedürfnis, irgendwie diesem Druck zu weichen, ohne sich ihm zu fügen. Kann ich verstehen.
Ja, Das verstehe ich auch. Aber ja, klar. Und deswegen frage ich dich ja, wie geht man damit um? Die andere Möglichkeit wäre eben anzuerkennen, dass die Welt schön ist und dass wir uns die ganze Zeit aufgerieben haben an irgendwas, was gar nicht existiert. Das meinte ich mit dem Geisterfahrer. Also wenn
ja, vielleicht haben die anderen ja recht.
Ja, eben. Ich wundere mich auch darüber. Also nochmal, wir kognitive Dissonanzen besprechen wir ja gelegentlich, also bei den anderen. Und das gehört aber ja zur Selbstkritik auch dazu, täglich. Also bei mir jedenfalls und bei dir sicher auch, dass man auch sagt, okay, vielleicht sind wir wirklich, guck mal aus der Filterblase raus. Vielleicht ist dieser Twitter-Trend mit irgendwie plötzlich und unerwartet, vielleicht sehen nur wir das.
Da gibt es ein Fachwort für Plust. Plötzlich unerwartet sterben.
Achso, okay, das heißt Plust. Geil. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also, dass man jetzt sagt, überprüfen, ist das vielleicht wirklich nur eine selektive Wahrnehmung, was wir da machen?
Ja. Und da klopfe ich dann übertreiben komplett.
Ja, aber es ist auch trotzdem, ich krieg's nicht zusammen im Kopf. Also, wenn ich so sehe, wie gesagt, Weihnachten ist, glaube ich, in einem Monat. Ich weiß gar nicht, wo ich eine PS5 kaufen kann.
Entschuldigung, ich habe Sorgen. Jetzt kommen wir mal zu den wesentlichen Problemen.
Genau, kommen wir zu den wesentlichen Problemen. Die Lager sind leer. In Australien sind die Lager auch noch leer.
Ich finde es ja gut, wenn die Lager leer sind.
Genau, aber zumindest diese Lager, aber die anderen ja wohl auch. Ist sicherlich auch selektive Wahrnehmung bei mir, wenn ich dann sage, ich will ja gar keine PS5 kaufen, aber es gibt auch keine. Kostet, glaube ich, 56 Euro plus 490 Versand. Ich habe gestern mal geguckt, fand ich ganz gut. Und es gibt kein Papier mehr, also das macht ja nichts. Also die Bücher...
liest doch sowieso keiner mehr.
Liest eh keiner, das ist kein Problem.
Holz gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt Holz bestellt für unseren Kaminofen und der Lieferant sagte, also im nächsten Jahr gibt es keins mehr. Nur die haben nichts mehr, die sind alle.
Und na gut, dann müsst ihr irgendwas anderes verheizen, oder?
Bücher.
Hier, guck mal, zwei Fliegen mit einer Klappe.
Natürlich.
Ja, sehr schön. Aber es gibt ja auch, ganz unwichtig, aber ich habe ja gelernt, Magnesiummangel ist nicht gut für die Gesundheit. Also wir sprachen ja letztes Mal Gesundheit. Das gilt aber auch gesamtwirtschaftlich, weil ich zur Kenntnis nehme, dass wir gar kein Magnesium mehr haben. Und dass die, da gibt es dann auch Verbände, ist ja nicht mein Fachgebiet, aber dass man sagt, die schreien jetzt Alarm, dass wir ab Dezember jetzt nichts mehr verarbeiten können.
Und das ist für die Kunstturner ein großes Problem.
Genau.
Weil die sich nicht mehr an den Stangen festhalten können.
Erklär
mir das mal, ich bin da so ein bisschen.
Ich bin auch Laie. Ich habe
Laie in Sachen Magnesia, aber das ist doch.
Genau, ich lese nur mit, man braucht das offenbar für die Verarbeitung von Florian Hambüchen. Genau. Nein, man braucht das offenbar für die Metallherstellung. Also du kannst kein Aluminium, kein Stahl herstellen. Und auch deswegen glaube ich auch,
das heißt,
keine Beschläge für Möbel. Das heißt,
der Panzernachschub wird auch knapp, oder?
Ja, die Inneneinrichtung der Panzer vielleicht oder so. Vielleicht auch die Panzer selbst. Nein, aber es ist auch völlig unwichtig. Interessiert mich doch nicht, dass wir keine Autos mehr herstellen können und keine Türbeschläge und eigentlich nichts mehr aus Metall, weil Deutschland kein eigenes Magnesium herstellt. Das kommt alles aus China, 95%. Und die Chinesen haben ganz gut argumentiert und sagen, ihr wollt doch, dass wir eine grünere Welt machen. Also stellen wir mal die Hälfte unserer Magnesiumfabriken ab. Den Rest brauchen wir hier, um weiter Metall herzustellen zu können. Aber ihr kriegt jetzt keins mehr. Das finde ich, das passt eigentlich ganz schön. Also auch da hast du recht, alles ist gut.
Total charmant.
Wir haben keine Industrie mehr, aber wir tun was für einen grünen Planeten.
Ja.
Also du hast recht, ich sollte es von der richtigen Seite betrachten und nicht auf diesen Mangel rumreiten.
Ja, mit dem grünen Planeten, der wird ja sogar noch grüner dadurch, dass wir diesen Bauern endlich mal ihr schmutziges Handwerk legen. Ne? Das kommt ja noch dazu.
Mhm.
Das ist ja die größte Ökosäue überhaupt, also diese Bauern. Ja, das ist ja, die haben ja ihr Land nur, um es zu verwüsten und um die Natur zu töten.
Ja, du meinst Monokulturen und Dünger und solche Sachen, oder?
Dünger und irgendwelche Pflanzenschutzmittel und so weiter. Das machen die ja auch nur, um uns zu schaden. Ja, dass da sozusagen das mit dem Lebensmittel produzieren, ist ja auch nur ein Vorwand von denen.
Ach so, okay. Ja, aber das kann man ja abstellen, oder?
Also ja, die vergiften jetzt nur noch und machen keine Titel mehr. Das würde ich gerne ernsthaft mal diskutieren. Das ist ja tatsächlich sehr interessant, dass wir das, was eigentlich Lebensquelle und Schönheit sein könnte, nur noch unter der Perspektive von Verbrechen diskutieren. Also erinnerst du dich, das, was in meinem Gesicht manchmal so ein bisschen aufflackert momentan, die Sonne, ne, war ja mal im Begriff von Wahrheit, von Schönheit, von Licht, von Lebensfreude. Aber ja, sie brennt ja direkt einen Krebs in meiner Haut, sobald ich mich ihr nähere. Auch das Verhältnis der Geschlechter hatte ja mal durchaus was Inspirierendes. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als man so schon mal einer Frau die Tür aufgehalten hat.
Ja, ja, wir beide.
Ohne einen Vergewaltigungsvorwurf nachher. Genau. Das hatte was, oder? Das hatte was, ja. Ist aber auch jetzt schwierig. Und man könnte ja auch sagen, dass sowas wie ein Landwirt, der Lebensmittel produziert, was Schönes ist, weil er uns den Genuss und das Überleben ermöglicht. Aber wir sehen ihn nur noch unter der Perspektive der Ökosau, was dazu führt, dass ja eigentlich die ökologische Situation nicht unbedingt verbessert wird, sondern dass die kleinteilige Landwirtschaft keine Zukunft hat. Die wird ja zerrieben zwischen Ökoauflagen, Discounterdruck, Freihandel internationaler Art, sodass viele junge Generationen den Betrieb nicht weiterführen wollen, die den Eltern aufgebaut haben. Das heißt, die Flächen liegen entweder brach oder es gibt Landgrabbing, also das heißt, große Konzerne oder Agrarindustrie oder Hedgefonds kaufen Land auf, machen da entweder noch intensivere Bewirtschaftung, ja, Monokulturen, oder lassen es brach liegen, was ja auch eine Katastrophe ist, weil das Land natürlich auch der Natur abgerungen wurde über viele Generationen hinweg. Also da geht dann auch Kulturlandschaft verloren. Und dann wird es möglicherweise ähnlich sein wie mit dem Magnesia für Florian Hambüchen. Wir können natürlich irgendwoher unsere Lebensmittel importieren, nur wenn die Transportwege nicht mehr so gut zur Verfügung stehen, die auch die Nahrungsmittelketten unterbrochen werden, dann werden wir uns fragen, ob wir sowas wie eine Lebensmittelautonomie oder Autarkie nicht doch als sinnvolles Startziel hätten gebrauchen können. Also mir macht das Sorgen. Also du erinnerst dich an den Morgentauplan?
Ja.
Der wäre noch eine schöne Alternative letztendlich im Vergleich zur Deindustrialisierung und Deagrarisierung, die sich gerade abzeichnet.
Das heißt, also ich habe das ja auch vor ein paar Jahren mal die Zahlen angeguckt, da war es zumindest noch so, dass wir so einigermaßen in die Nähe von Versorgungssicherheit kamen. Das ist aber, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ne? Also
von den Zahlen her weiß ich es nicht. Ich kenne es tatsächlich aus den Berichten vieler Landwirte, aber ich glaube, es ist auch oft von den Zahlen her.
Nein, es ist tatsächlich so. Ja, ich habe auch dann, also wir sprachen darüber zumindest mal einen Halbsatz und habe dann auch mal geguckt, das ist in der Tat so. Also, dass wir vor ein paar Jahren noch zumindest was Getreide und bei Schweinefleisch sind wir, glaube ich, immer noch gut versorgt. Das ist für mich nicht so interessant, weil ich das nicht esse. Aber ansonsten hat das wirklich sehr nachgelassen. Und aber es ist ja auch Teil des größeren Plans, glaube ich, der wir sind uns einig, es ist ja besser, wenn wir das alles synthetisch herstellen, also unseren Fleischersatz, und dann in die Städte liefern und dass man den Rest des Landes mehr oder weniger der Natur überlässt. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das mit den vielen Einwohnern hier geht, aber das ist vielleicht auch zweitrangig.
Die überlässt man dann auch der Natur.
Ja, als Dünger.
Das war jetzt deine Fantasie.
Ja, es schoss mir gerade so durch den Kopf.
Ja, das Schöne ist, man erschließt ja neue Nahrungsmittelquellen jetzt auch im Bereich der Insekten. Ja? Und die kann man ja auch in der Stadt farmen gewissermaßen, glaube ich, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon als Hauptmahlzeit dient oder erstmal nur so als Snack. Und das soll ja durchaus sehr nahrhaft und appetitlich sein, wenn man das richtig zubereitet.
Da gibt es, ja, das ist schön, da gibt es ein schönes Werbevideo vom World Economic Forum. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, über die Zukunft, also der Städte. Wir haben ja alle keinen Besitz mehr und treffen uns dann nur in den Büros, die da für jeden offen stehen. Und es ist ja da offensiv propagiert, die Ghost Kitchen. Also werden nicht etwa Geister gegrillt, sondern einfach, dass man das wie bisher macht und dann im Zweifel auch so irgendwie Heuschrecken am Stiel. Einfach so immer am
internationale Küche
ausfahren lässt. Ja. Aber wenn ich erlaub mir den Schlenker kurz, weil mein Lieblingslandwirt, du weißt ja, wer das ist, der größte Landwirt der Welt, ist ja Bill Gates. Also der hat das meiste landwirtschaftliche Gebiet aufgekauft. Er wird es brauchen für seine Windräder und seine Atomkraftwerke. Ich habe da letzte Woche die Meldung tatsächlich vermisst und manchmal gucke ich ja dann doch, dass Bill ist ja in Europa Wir sprechen
ja. Hat er bei dir vorbeigeschaut?
Nee, er hat bei Boris vorbeigeschaut. Und
Boris zwar, Becker?
Ja, genau, in Boris Beckers Wohnzimmer in Wimbledon. Nee, bei dem anderen Boris, da um die Ecke, also Boris Johnson. Ah. Mir hat diese Meldung gefehlt, weil Bill hat sich getroffen mit Boris Johnson und mit den wichtigsten Bankern dieser Welt. Das ist schon eine schöne Kombination. Also mit den Solomons und Goldmans und wie sie heißen, Jamie Dixon, also den richtig. Und hat beschlossen, wie das weitergeht mit dem grünen Wandel. Also dass Great Britain da ganz vorne weg geht mit sehr, sehr viel Geld. Mit der neuen grünen Revolution. Du willst was sagen, ich weiß, aber ich will nur sagen, das Schöne war, dass auch der Guardian, wo die Meldung ja zumindest stattgefunden hat, das verkauft hat unter der Schlagzeile der Menüfolge. Also es gab ja einen Sternekoch, der da Aal in Aspik-Canapés gereicht hat und mit Malt flambierte irgendwas, seine Spezialität. Und es kam dann so als Text runter, die Gäste waren übrigens Johnson, Gates und die wichtigsten Banker der Welt, BlackRock und so weiter, die auch nur so durchgefahren sind, um dann bei COP26, also der neuen Klimaschutzkonferenz der Welt, anzusagen, was jetzt im nächsten Jahr passiert. So, ich fand das eine Meldung wert. Zumindest darfst du hast irgendwas mitgeschrieben.
Und das war, ich lese ja immer den Kommentar unter unserer Sendung, dass ich dich nicht ausreden lassen würde.
Ja, das hast du aufgeschrieben eben.
Nein, ich schäme mich immer so, weil mein Temperament immer so mit mir durchgeht, aber es ist mal so eine gute Abwägung zwischen Pointe und Höflichkeit und diesmal hat die Höflichkeit gesiegt.
Mist.
Also es war also sozusagen, und wo hast du das jetzt gelesen? In der Feinschmecker-Zeitung oder im Lucullus, dem Metzgereiblättchen, ja. Oder wo stand das zum Bild?
Feinschmecker-Guardian. Nee, es war zumindest, in England ist es zumindest irgendwie als Meldung unter Feinschmecker im Guardian gelaufen.
Okay. Nee, aber jetzt möchte ich die Frage trotzdem noch stellen, weil du hast das gerade so schön formuliert. Da hast du gesagt, die wollen mit Geld das Klima retten oder irgendwie sowas, ne? Oder?
Ja, möglicherweise, wenn ich das gesagt habe, war es ja gut.
Nee,
ja.
Das finde ich eine Argumentation, die ich auch beobachte, insbesondere bei der sich anschickenden neuen weltrettenden Bundesregierung, dass die sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Geld und Umweltretten. Das heißt, wenn der Sprit teurer ist, ist das gut fürs Klima. Mhm. Ich dachte, macht erstmal Menschen ärmer.
Ja.
Und wenn Menschen ärmer sind, ist das gut fürs Klima. Also wo ist denn da der Zusammenhang zwischen, dass der Sprit teuer ist? Weil ich meine, die Menschen müssen doch trotzdem zur Arbeit fahren, die müssen trotzdem ihre Kinder irgendwo hinbringen oder sollen die einfach ihre Lebenstätigkeiten einstellen, weil es zu teuer ist? Ist das der Gedanke?
Die Argumentation haben wir aber, glaube ich, gehört von irgendeiner grünen Politikerin, deren Namen ich immer verdränge. Also das war diese... Ne, das Entsprechung von, dann sollen sie doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben, von Marie Antoinette, dass man sagt, ja, wenn man zu viel Energie verbraucht, dann soll man halt irgendwie keine verbrauchen, also macht doch die Heizung aus. Das ist natürlich gut, je teurer, desto besser, weil wir dann natürlich wahnsinnig viel Energie einsparen, Matthias. Das ist eine ganz einfache Rechnung.
Ich weiß es nicht.
Hast du keinen Mantel?
Wenn du das sehen würdest, ich habe mir hier unten, ja, also weil ich auch Energie einspare für den Planeten, aber dann immer so blaue Füße kriege, wenn ich lange am Schreibtisch sitze. Ich weiß, das kennst du wahrscheinlich auch, habe ich mir jetzt ein Schafsfell um meine Füße gewickelt, aber das sage ich
mir. Mal übertragen wir dann deine Füße. Mit zwei extra Kameras, ja.
Aber ja. Wir haben jetzt sehr viel Unwesentliches gesprochen. Der Punkt an deiner Nachricht ist ja, dass da Menschen in selbstloser Fürsorge für uns und den Planeten ihre Zeit und ihr Geld opfern, um richtungsweisende Entscheidungen für die globale Politik zu treffen. Und zwar weil einfach auch Zeitdruck besteht, unter Umgehung von demokratischen Prozessen und öffentlichen Diskussionen. Mhm.
Genau. Aber was heißt also demokratische Prozesse insofern schon noch, weil Johnson eben auch noch Gastgeber ist. Deswegen fand ich es eben spannend, dass man sagt, die fahren dann weiter zusammen zur COPs 26, das ist dann die Weltklimakonferenz, ich weiß nicht.
Das wäre so eine Spezialeinheit zur Verprügelung von
Corona-Kritikern. Ja, deswegen klingt das ja auch so. Ja, das ist ja auch ein bisschen umstrukturiert worden, dass man sagt, die Einführungsveranstaltung macht ja dann Johnson quasi als, moderiert dann Gates an. Und Gates.
Aber das ist der demokratische Bestandteil, weil der Steuerzahler die Kanapés bezahlen darf, oder was?
Ja, aber Gates ist jetzt auch ein Thank you for your leadership. Also das war ja angesagt. Er hat erstmal die Leadership in den Impf- und Pandemiefragen übernommen. Jetzt kommt am 31. ist, glaube ich, die Konferenz, seine Rede, wie es in der Zukunft weitergeht mit dem Klima, was wir jetzt machen. Das ist so spannend, weil wenn man kurz bevor Gates seinen jährlichen Brief an uns schreibt, seinen Annual Letter, sagt er, was im nächsten Jahr passiert. Das wird jetzt wieder so sein. Da bin ich sehr gespannt. Wir sollten den sehr aufmerksam lesen, wegen der kommenden Blackdowns. Und was Bill uns dann so fürs nächste Jahr servieren wird. Ich finde das schon sehr spannend.
Also machen wir eine öffentliche Lesung hier, wir beiden.
Wir lesen mal vor, was kommt.
So, genau. Nee, aber vielleicht nochmal, du hast gerade einen Begriff verwendet, das war so ein Anglizismus. Ich bin ja so ein bisschen sprachunbegabt. Hm. Leader, wie würdest du das übersetzen eigentlich? Was heißt das auf Deutsch?
Das mache ich nicht. Das haben wir in Deutschland schon mal sowas. Der Anführer.
Heißt das Führer?
Das heißt Anführer. Nein, es heißt Anführer. Ja, danke für deine Anführerschaft, Bill.
Ich dachte, das mit dem Führerprinzip, das hätten wir schon mal gehabt. Also ich weiß nicht, was soll denn das schon wieder jetzt?
Ja, aber nochmal, er übernimmt ja nicht nur in Impffragen und Kontrollfragen. Er hat in beiden Briefen 2 Jahre nacheinander angekündigt, was kommt. Jetzt kommt also die von ihm angekündigte Klimarevolution, also minus 45, 55, 65. Das heißt nicht, dass alle, die älter sind, gehen dürfen, sondern das hat was mit den Emissionen, mit den Emissionen zu tun. Ich finde es wirklich hochspannend. Also wenn man den, erlaub mir den Ausflug bitte. Ich habe ja sein Buch gelesen, sein letztes, und habe mich so gefreut über
den. Du schreckst aber auch vor nichts zurück, oder?
Nee. Na gut, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ich war
irgendwie. Meine Damen und Herren, hier, dieser Mann, der geht dahin, wo es weh tut.
In die Buchhandlung. Und liest dann auch noch
was. Und was stand da drin? Komm, sag's.
Nein, ich fand es wirklich toll, weil er macht an einer Stelle, und das ist ihm ganz wichtig, erklärt er wirklich 10 Seiten lang, warum er den ganzen Tag mit seinem Privatflieger um die Welt fliegen darf, weil sein Kerosin ein besonderes Kerosin ist. Oh. Das wird nachhaltig irgendwie im Mund geklöppelt oder sonst was. Das ist wahnsinnig teuer. Aber deswegen ist sein CO2-Footprint durch dieses seine Fliegerei nicht größer. Es ist quasi null. Also ihm ist ganz wichtig zu erklären, dass er da keinen Schaden anrichtet. Man müsste dann nur eben wieder sagen, das würde umgerechnet auf einen normalen Linienflug heißen, dein Flug von Köln nach Hamburg kostet 6.000 Euro.
Ich fahre immer mit der Bahn.
Ja, gut, aber jetzt in diesem Beispiel, auch ein Urlaubsflug kostet dann halt 6.000 bis 8.000 Euro. Und damit sagt Bill ja auch, wer das danach dann noch kann. Ich fand diese Argumentation nur ganz schön, dass man sagt, ich darf das, weil.
Das ist so ein bisschen wie wenn du schlechte Zähne hast und in der SPD-Karriere machst, dann darfst du auch auf der Autobahn mit dem Handy telefonieren, oder?
Ja, diese feudale Argumentation, dass die so im Offenen stattfindet, das finde ich so spannend an diesen eitlen Menschen, dass sie wirklich sagen, ich schäme und geniere mich nicht zu sagen, wieso, ist doch kein Problem, wenn du die 8.000 Euro hast für einen Linienflug, kannst du auch weiterfliegen.
Natürlich.
Das schadet doch der Umwelt. Wo ist denn dein Problem? Also ist das mit Marie Antoinette, dass du das sehr gut
finden kannst. Erinnert mich an einen, deutschen Philosophen, sagen wir mal, Richard David P., der in einer Diskussion um das besinnungslose Grundeinkommen von sich gab, in einer Diskussion mit Christoph Butterweg, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Kollege von mir, Uni Köln, war ja auch mal fürs Bundespräsidentenamt im Gespräch, zumindest von der Linken vorgeschlagen. Und dann fragte, wie das denn wäre, ob das auch für Kindereinkommen gäbe. Nee, gäbe es nicht. Und dann hat Butterwege gefragt, wie das denn wäre, wenn jemand 4 Kinder hätte und dem Betrag leben möge. Und dann hat Richard David P. Gesagt, naja, er würde auch nicht wollen, dass jemand 4 Kinder hat, der nur so viel Geld hat. Ja, das ist auch, ne? Also es ist sowas wie eine qualifizierte Reproduktionslizenz. Ja, das heißt also, nur Menschen mit einem ökonomischen Hintergrund sollten Kinder haben dürfen. Und das ist natürlich auch eine selektive Haltung, die dem Ganzen etwas gleicht. Ne? Was ich überhaupt interessant finde, ist, warum rechtfertigt der sich überhaupt? Ist das nicht auch unendlich scheinheilig?
Wer?
Der Bill.
Nee, was heißt rechtfertigt? Ja, das.
Nee, dass er da überhaupt drauf eingeht oder dass er da so, ich habe auch ein gutes Gewissen, was soll denn das? Ich meine, das Geld, was er dafür aufwendet, um sich dieses gute Gewissen durch dieses mundgeklöppelte Kerosin zu kaufen, das ist doch auch erwirtschaftet worden. Da gibt es doch ein Äquivalent an ökologischem Fußabdruck, da gibt es ein Äquivalent an sozialen Katastrophen.
Ja, aber das fehlt ja völlig in dieser, in der Wahrnehmung unserer neofeudalen Freunde tatsächlich. Dass man, das ist völlig ausgeblendet. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwie Freul hat, glaube ich, einen schönen Artikel drüber geschrieben. Ich müsste den mal raussuchen. Für dich über diese besondere Form von besonderen Psychopathen, dass da wirklich diese ganze, die Bodenhaftung komplett verloren gegangen ist und dass man dann nur noch in diesem Kreis quasi, wie es im Grunde dann Precht auch macht, aber auch Bill nur argumentiert mit seinen Freunden, die gar keinen Kontakt mehr haben zu diesen ganzen Gesocks und dann sich sozusagen uns, vor, wir sind das Gesocks, genau. Dass man so voreinander noch erklärt, weil doch, ich darf so viel fliegen, weil ich bin der Beste von uns allen. Na, denn mein Benzin ist Büttenbenzin, mundgeklöppelt ist. Also dass man, das hat gar keine Berührung mehr zu uns.
Und das Moralisieren hat auch sowas wie so eine Gucci-Tasche. Also so wie die Frauen tragen dann irgendwie tolle Kostüme und die Männer gönnen sich so ein bisschen ökologische Moral. Mhm. Und kokettieren damit.
Genau, und dann hat sie mal ein bisschen was angeben, das finde ich aber eben, deswegen finde ich Bill so spannend.
Also weil er so bescheiden
ist. Mit seinen Annual Letters, nein, er sagt ja immer, er hält sich so mühsam zurück, irgendwie das jetzt nicht zu sagen, was er macht, sondern, na gut, aber es wird jetzt ein großer Schlag so beim Baseball nächstes Jahr, das kann ich euch sagen. Und das hat was mit Impfen zu tun, aber mehr sage ich euch nicht. Und dann kommt diese Pandemie wie zufällig daher. Oder wir machen jetzt die Pandemic Preparedness und das ist alles so, also man erkennt schon, er weiß, was passiert und
er hat natürlich auch ganz andere Informationsquellen als wir. Jetzt wollen wir mal nicht in Richtung Verschwörungstheorie gehen,
nein,
sondern er hat natürlich, weil er mit Boris Canapés ist und mit den ganzen Bankern, ist er ja natürlich auch am Puls der Zeit.
Ja, 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 du hast recht. Also gut, dann er wird das schon machen.
Ich würde auch sagen, also wir können das doch völlig zurücklehnen.
Ja, aber deswegen ist es schon hilfreich, zwischen den Zeilen des nächsten Briefes genau zu lesen. Wann kommt der denn? Na, der kommt immer kurz vor Weihnachten. Das ist der wie die Neujahrsansprache kurz vorher, dass er dann, wenn man das richtig liest, weiß man, was 2022 passiert.
Da machen wir eine Sondersendung und gucken mal, ne? Oder? Machen wir eine Liste und haken dann ab.
Ja, das können wir das ganze Jahr dann machen. Aber wir können das ja mal doch, können ja mal ausgewählte Stellen lesen und gucken, was wir daraus interpretieren können. So.
Ja.
Aus Fischeingeweihten, weil ich nicht von vorher ist. Gut.
Nein, aber du hast natürlich völlig recht. Also, wenn wir jetzt hier rumalbern, das ist alles nicht schön. Und nur weil wir momentan nur geringfügig leiden und eigentlich noch immer in einer Wohlstandsblase letztendlich sind, verglichen mit anderen Menschen auf der Erde, die jetzt schon in den Lockdowns 2020 keine gute Zeit hatten, sollten wir uns nicht darüber belügen, dass das, was wir als kultiviertes, zivilisiertes Leben uns vorgetäuscht haben, vielleicht seinen Zenit überschritten haben könnte.
Mhm.
Und das sehen wir vielleicht an bestimmten Tagen deutlicher als andere. Und ich weiß gar nicht, ob das was Gutes ist, das so zu sehen.
Und deswegen willst du ja auch in den Urlaub. Ich möchte so eine PCR-Stäbe-Lobotomie, damit ich das nicht mehr merke. Das hilft ja vielleicht auch, wenn man die weit genug durch den Kopf stößt.
Allein die Teststäbchen,
das ist wahrscheinlich irreparabel. Ja. Aber nochmal deswegen, zu dem Eingangspunkt zurückzukommen. Ich bin dann wirklich, bin ja erleichtert, dass du dich mit mir fühlst. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich mit anderen, die so auch fühlen, wie mich vernetzen und verständigen kann, weil ich sonst wahrscheinlich schon lange wahnsinnig wäre. Es ist nur so, je länger das dauert, wenn man jetzt sagt, was ich eine schöne Meldung der letzten Woche fand, war, dass in Österreich die Konkursverwalter pleite gehen.
Wer rettet die denn jetzt?
Wirklich, ja, weiß ich nicht. Die werden sicherlich saniert. Aber das ist, weil der Staat, der österreichische wie unsere, dermaßen besinnungsloses Geld aufnimmt von den aalessenden Billfreunden, also Kredite irgendwie und Geld aus dem Fenster bläst, das es nicht gibt, gehen die Konkursverwalter pleite. Das heißt, jede Form von...
Das ist so wie die Pleitewelle bei den Bestattern während der schlimmsten Pandemie aller Zeiten.
War sind die auch alle pleite gegangen?
Da gab's, ja.
Ach ja, stimmt. Wenn wir sowas machen, darf ich das machen? Wir hatten keine Übersterblichkeit, habe ich vorhin nochmal gesehen. Ja. Darf ich einmal die Zahlen von heute oder vorgestern oder gestern auf den Tisch legen?
Ja, Zahlen also, bitte hier.
Meine Zahlen Lieber. Bitte, ja. Die verlinke ich auch gerne nochmal, dass es in England tatsächlich eine Pandemie der Geimpften ist. Also, dass sie tatsächlich mehr erkranken an Covid. Das fand ich ja schon aufregend. Aber ich will die Zahl auch, ich verlinke das gern mal, die Zahl der Notaufnahmen so gestiegen ist. Wir haben ja zum Glück keine Übersterblichkeit, auch 20 nicht gehabt, auch 2021 nicht wirklich ernsthaft, aber ich will das nur für dich und zum Verlinken. Ich war noch nicht da, aber in den Notaufnahmen ist es eben so, dass 6,4% mehr dort vorstellig werden und die aber nicht mit Atemwegserkrankungen, sondern mit Herz und neurologischen Beschwerden.
Ich ertappe mich gerade auch bei dem Gedanken, wie schlimm es eigentlich ist, dass wir Krankheiten gegeneinander ausspielen. Also das sind ja alles einzelne Schicksale und es gibt sicherlich Menschen, die diese Covid-Krankheit bekommen und denen es schlecht geht, und dann gibt es Menschen, die aufgrund dieser Covid-Krankheit sich nicht mehr zum Arzt trauen und denen geht es auch schlecht. Dass wir das überhaupt gegeneinander abwägen müssen, ist schon ein Zynismus, der resultiert aus den politischen Verhältnissen. Das erschüttert mich immer mehr. Ja, um das nochmal auch aufzunehmen, wie es einem letztendlich damit geht, ich habe das mal versucht, auf eine Metapher zu bringen. Mhm. Und ich fühle mich wie so ein Schiffbrüchiger einer alten Zeit. Ja, also irgendwie, das Schiff ist kaputt. Ich halte mich an so einer Planke fest und treibe auf dem wilden Meer. Ich weiß genau, das Bruchstück, das Fragment, das ich da gerade noch unter mir halte, das wird nie wieder sich zusammenfügen zu einem Ganzen. Das trägt mich vielleicht eine Zeit lang. Neben mir treibt noch so jemand anders, das du vielleicht. Und man trifft sich so ein bisschen, aber irgendwie sowas wie ein gepflegtes Gemeinwesen, eine tragende Kultur oder auch eine Zivilisation, die uns vor allem Möglichen schützt, das sehe ich nicht mehr. Nur als ein Beispiel, mir schreibt ein lieber Kollege aus Süddeutschland, dass er in seiner Hochschule jetzt hinnehmen muss, dass Uniformierte den Seminarraum unangemeldet betreten und dort 3G-Kontrollen durchführen. Okay. Und er sei neben einem Kollegen der Einzige, der dagegen protestiert habe. Ja, also was passiert noch? Also das ist mal eine Frage der Unhöflichkeit. Man stört keine Lehrveranstaltung, da muss ich gar nicht mehr drüber sprechen. Also fängst du auch nicht mitten in der Bestattung an, 3G-Kontrollen durchzuführen und dann kündigst du oder dem Pfarrer mal eben ein Stäbchen in den Rachen zu schieben oder was. Also was ist da alles passiert und wie kann sich das auch aufhalten? Und was ich mich frage ist, was sind eigentlich die Planken, an denen wir uns festhalten? Also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich auf so bestimmten Punkten deutlicher insistiere, als ich das eigentlich sollte, weil das dasjenige ist, was mich noch trägt. Also für mich ist das so ein Gedanke von Rationalität. Gerade unsere Diskussion beim letzten Mal, als ich da so gesagt habe, ja, wir müssen ja auch bei den alternativmedizinischen Aspekten nach einer bestimmten Evidenz fragen oder so. Und habe ich mich nachher gefragt, sag mal, vielleicht ist das für dich auch nur ein Fetisch, um überhaupt irgendwo an irgendwas festhalten zu können, um nicht zuzugeben, dass du alles verloren hast.
Mhm.
Ja?
Ja.
Das ist keine schöne Einsicht.
Ich suchte gerade nach irgendeinem tröstenden Wort, aber ich lass mich mal ein bisschen suchen. Okay, das heißt, wir halten uns ein bisschen Ratio fest und argumentieren uns noch ein bisschen hin und her, weil wir sonst völlig wahnsinnig werden oder depressiv.
Das kann aber auch was anderes sein. Also für andere kann eine Planke der Glaube sein, obwohl die Kirche ihn längst verraten hat. Ja, da kann Kultur sein, obwohl die Buchmesse ein Bordell ist. Es ist ja so ein.
Aber die anfangs erwähnten Leute, was ich am Anfang sagte, dass die haben ja alle gar kein Problem da draußen. Das ist für mich in deinem Bild mit dem Schiffbruch, das macht mich ja zusätzlich wahnsinnig.
Dass man ja, die sind ja auf der AIDA unterwegs.
Wir fahren auf dem gleichen Schiff, nur die sagen, wir halten uns noch an der Planke fest und die sagen, wieso ist doch nur der Pool? Also die haben ja noch gar nicht gemerkt.
Stimmt.
Die haben ja noch gar nicht gemerkt, dass dieses Schiff abgesoffen ist. Da bin ich so.
Die haben noch diesen großen Flamingo aufgeblasen. Ja,
um den Bauch und so ein Cocktailschirm. Wieso so nett hier? Bisschen kalt jetzt das Wasser, aber wird bestimmt da wieder wärmer. Also haben noch nicht verstanden, dass ihre AIDA abgesoffen ist.
Das stimmt.
Das ist das, wo wir am Anfang eigentlich waren. Ja, okay, wir halten uns jetzt aneinander fest, reden uns ein, es sei ein Problem. Vielleicht ist das Schiff gar nicht abgesoffen, Matthias.
Nein.
Wir sind im Pool.
Wir sind im Pool.
Ja.
Wir sind im Pool.
Du hast einen Flamingo um den Bauch.
Hey, und Bilder im Kopf.
Ja, und Schaffelle gleichzeitig unter Wasser an. Wir sollen nicht so albern sein.
Ja, wir sollen wirklich nicht so albern sein.
Nein, das geht
nicht. Sonst kommt noch irgendjemand auf die Idee, Karikaturen von uns zu zeichnen.
Ja, nee.
Ich habe auch gelesen, dass du einen gewissen Prominenten sehr ähneln sollst, äußerlich.
Ja, nee, lass das mal weg. Ja, okay. Das fand ich nicht nett.
Das stimmt auch nicht. Stimmt auch nicht. So. Was habe ich denn noch auf meiner Liste? Ja, was wir machen könnten, ich habe eine Zeitmaschine.
Ah, ja,
ich könnte uns retten. Ich weiß nicht, ich spreche da normalerweise nicht drüber, aber wenn du willst. Ja,
ja, wo fahren wir denn hin?
Wir fahren in die 80er.
Ja, herrlich. Gut.
Würdest du nicht kommen?
Ja, klar, da hatte ich auch noch eine richtig gute Frisur. Kriegt ja nie alle. Ich muss ja so.
Und Hugo Egon Balder hat Alles Nichts Oder zusammen mit Hella von Sinn moderiert, oder?
Aha, ja, interessant.
Das Privatfernsehen.
Ja. Das ist jetzt sehr schön. Sehr schön. Sehr schön verkauft. Mhm. Ja.
Also, du kommst mit in die 80er.
Ja, das
war
ist
alles
ja,
besser, ne?
Die Frisuren. Naja, gut, die Frisuren und die Anzüge
Textilien,
und
ja,
die Schulterpolster und die Musik. Ja, das wäre natürlich schick. Das ist ja so, ich meine das jetzt ganz im Ernst, also den Ausdruck mal eben, da waren wir beide, glaube ich, relativ jung und so in den 80ern, so halbwegs noch. Und ich würde auch gern die Welt mit oder ohne Zeitmaschine wieder so umbauen, wie sie in meiner glücklich in freien Jugend war in der Bundesrepublik Deutschland, aber da hätte ich wahrscheinlich. Angela Merkel hat es ja geschafft. Die hat ja die Welt ihrer Jugend wieder nachgebaut heute. Also es kommt mir heute so vor, als hätte sie dieses Ziel erreicht. Also dass man sagt, das
bemerkenswert,
ist
ne?
Ja.
Bemerkenswert.
Also, da bin ich ganz
beeindruckt. Jurassic Park, Historic Park.
Ja. Ja. Fehlt jetzt ja nur noch irgendwie die Ausreise irgendwie Schwierigkeit, die haben wir eh schon. Es ist eigentlich so ein Traum. Also ich würde dann doch ganz gern zurück. Ja, ich komme mit dir mit. Also 80er Bundesrepublik, gar nichts dagegen, trotz der bestehenden Probleme und der Schulterpolster, aber bin ich sehr bei dir. Da kann man was draus machen. Wir dachten ja damals, wir leben in der langweiligsten aller Zeiten, oder?
Ja, ich ja nicht so. Ne? Also ich habe ja damals gedacht, die Welt geht unter. Ich bin ja nur Future sozialisiert worden.
Ah ja, okay. Ja.
Und habe dann dieses schreckliche Buch von Holmer von Ditfurt gelesen. Lasst uns ein Apfelbäumchen pflanzen. Und ich war ja fest davon überzeugt, dass im Jahr 2000 kein einziger Baum mehr steht. Mhm. Also deshalb habe ich vor dieser Klimakatastrophe auch keine Angst, weil die Welt für mich schon so oft untergegangen ist, dass das rührt mich nicht mehr. Ja.
Aber war das
no
nicht
Future. Kurz,
war das nicht, also das war Anfang der 80er, oder? Ich meine jetzt so dieser Übergang Richtung kurz vor dem Mauerfall und dem Zusammenwachsen der beiden Deutschländer. Also war es nicht so, dass wir wirklich
diese Entspannungsperiode, wo wir Gorbi-Fans waren.
Ja, aber dass man wirklich das Gefühl hatte, nach dem, also wir waren ja auch gegen Cruise Missiles und NATO-Doppelbeschluss auf der Straße tatsächlich.
Warst du in Bonn?
Aber, wir haben hier irgendwie alles.
Ich habe das vor Ort gemacht.
Ja, also. Hamburg heißt das, ja.
Das ist das
Problem. Aber dann kam doch dann tatsächlich eine Zeit, wo man dachte, so jetzt wird es wirklich öde, oder? So kurz vor dem vor der Wiedervereinigung. So Entspannungspolitik. Vielleicht idealisiere ich auch gerade was. Aber ich habe das Gefühl, da haben wir gedacht, das ist ja eigentlich ein bisschen.
Ende
bisschen
der Geschichte, langweilig. Ne? Es wird alles langweilig, ne? Dann, also vor allem in den 90ern, ne? Ja.
Mhm.
Ja.
Ja,
wobei die Kontinuität ist trotzdem, ich finde das, also die Kontinuität fast größer als dem Buch. Also die 80er Jahre, das war schon was. Auch dieser ganze Trash und dieses hemmungslose Konsumieren und irgendwie ging es bergauf. Ne? Und, aber wenn diese ganzen No-Future-Kräfte und das war ja schon auch ein Signum einer Generation. Ich weiß nicht, wie nah dir das gegangen ist. Also ich, mir war der Atomtod gewiss letztendlich. Ne? So.
Ja, das wird ja jetzt verhindert. Nee, ach nee, jetzt kommt das ja wieder mit dem Atomtod. Ja. Hast du dann auch so einen Parker und einen Palästinenserschal umgehabt und so?
Nein, kein Buttons. Palästinenserschal. Die Buttons hatte ich. Mit so einer Atomkraft. Friedenstaube, ja, Atomkraft, bitte. Nein, danke. Und genau, schäme ich mich heute noch für. Mhm. Ja. Okay, meine, das war ja auch so eine Form von Uniformierung und das, was du heute so als ja, Status in und die, wie heißen diese komischen Emojis hast, hattest du damals als Button an den,
als Buttons, ja.
An den Kleinen. Ja. Ne? Und ja, man fand sich ja damals auch super engagiert und ist letztendlich doch auch nur nach der Kröte der Mächtigen spaziert, oder?
Aber das müssen wir nächstes Jahr beobachten mit der Lektüre von Bills Annual Letter, ob es jetzt dann auch Buttons oder Emojis gibt, die dann einfach für die damals, also die dann 16, 17 sind, wo dann Atomkraft ja bitte draufsteht. Die natürlich mit einem grünen Logo. Das finde ich eine schöne historische Wendung eigentlich, dass wir damals das, was wir da gewählt haben oder dachten, das müssen wir jetzt machen. Mhm. Atomkraft ablehnen mit den Grünen.
Die Grünen toll finden, ja, Gorleben.
Ja. Mit genau, Farbbeuteln und Eiern bewerfen. Das beobachten wir nächstes Jahr mal. Okay, dann haben wir ja noch eine Aufgabe hier.
Ja, irgendwas müssen wir ja tun, von unserer Planke aus.
Ja, Weihnachtsplanke, okay. Dann haben wir denn noch.
Hast du noch was Tröstliches zum Schluss? Ich gucke mal auf meine Liste. Insekten haben wir gegessen.
Gaspreise.
Weihnachtsgeschenke gibt es keine. Achso, die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist vorbei. Das können wir vielleicht noch als gute Nachricht
ans Ende. Ist das schon durch?
Also, ja, aber der, wie heißt der?
Söder.
Spahn will er. Spahn, oder?
Ja, aber Söder will ja nicht. Söder hat ja gemerkt, dass er damit keine Grundlage mehr hat für die Einschränkung. Ach so. Das ist dann, glaube ich, noch gar nicht durch.
Ach, oder? Schade. Schade.
Das müssen wir dann auch weiter beobachten, also wie das ausgeht. Da hat er ja recht, also der Markus, das sind, würde ja tatsächlich ein bisschen so die...
Würde was ändern?
Ja, meinst du, da würden dann so irgendwie Verfassungsgrundsätze oder so ein Quatsch wieder ins Spiel kommen?
No, also
gerne, also bitte, ja, Entschuldigung, da kann ja nicht jeder immer machen, was er will. Nein. Also deswegen brauchen wir das wahrscheinlich noch ein bisschen. Moment. Ja, gut. Okay, schauen wir mal. Ich habe hier auf meinem Zettel nur noch meine Einkaufsliste für Weihnachten.
Ja, was PlayStation gibt's nicht? Was kaufst du noch?
Nee, PlayStation gibt's nicht. Papier gibt's nicht, Bücher gibt's nicht. Hier steht Maskenvernichtungswaffen. Soll ich kaufen? Ich kaufe mir, das wollte ich haben, siehst du? Guck, kann ich doch ohne. Ja, das ist doch gut. Dann machen wir. Darf man eigentlich.
Ich meine,
wenn jetzt das Licht ausgeht zu Weihnachten, darf man denn Wachskerzen benutzen? Und Bäume fällen. Da müssen wir, glaube ich, noch viele Fragen klären. Bis nächste Woche.
Ich merke, wir haben unser Pulver verschossen.
Ja, aber das ist ja nicht so schlimm heute.
Also, das war wieder so eine martialische Metapher.
War das Pulver verschossen?
Pulver verschießen.
Ah, nee, das machen wir nicht. Das ist Magnesium oder Backpulver oder. Gut.
Ja, unsere Florian Hambüchen Gedächtnissendung nähert sich dem Ende. Wir danken, glaube ich, unseren Zuschauern für die großzügige Unterstützung. Das sollten wir ab und zu mal tun. Ne? Wir nicht nur durch Kommentare, sondern auch durch Spenden. Das ist unglaublich. Ich kriege das ja nicht so mit, aber du hast es mir die Woche erzählt, dass wir da ganz viel Anerkennung auf verschiedensten Wegen bekommen. Und ich glaube, das verdient auch einen Dank, oder?
Ja, das verdient einen großen Dank. Und ich freue mich auch wenn wir nicht direkt das... wir sind ja quasi unter uns jetzt mit den 30.000, 40.000 Menschen, die uns zuhören. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir werden nicht so richtig mehr. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil es ist sehr, sehr angenehm, was ich an Kommentaren lese. Ich habe daran große Freude, weil es intelligent und oft sehr witzig ist. Mir gibt das ein ganz positives Feedback, dass es nicht sozusagen explodiert, dass wir jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig viele sind, weil ich das Gefühl habe, das ist ganz gut so. Ich fühle mich sehr wohl in diesem Kreis. Von unserem Stefan, der für uns so freundlicherweise auch die Website macht, soll ich euch nur noch mal zurufen. Abonnieren ist immer gut. Dann kriegt man auch mit, wo wir gerade stecken, diesen Sonntag, von wo wir senden. Das sei nochmal in die Runde geworfen.
Wollen wir da noch ein kleines Geheimnis lüften, dass wir diesmal über gewaltige Distanzen hinweg
unsere Sendung produzieren? Unsere guten Verbindungen, ja, das solltest du unbedingt sagen.
Weil unser Techniker, ich glaube, den genauen Standort dürfen wir nicht sagen, aber
nicht die Geodaten, aber wer uns den Sendemast zur Verfügung stellt, das dürfen wir schon sagen. Das ist der Herr. Na? Putin heißt der. Ja, Putin, genau. Putin. Und wenn der Medvedev nicht jetzt gleich sagt, er hat die Schnauze voll von uns, dann kriegen wir auch noch eine Verabschiedung. Nein, also.
Unser lieber Matti, der sitzt gerade direkt neben der Dacia von Putin und ist dort ausnahmsweise mal nüchtern. Eigentlich ist viel angelt.
Ja.
Und ja,
ist kurz rübergefahren mit seinem Boot, mit den Aalen drin, weil für die Aalkanapés hat kurz geklopft, ob er den Mast mal benutzen darf. Für Borchert und Böttcher, das geht, siehst du?
Wir reden aus dem Kopf und Kragen. Also war die Kamera war auch schon aus, oder?
Ja, zum Glück. Ja.
Gott sei Dank, wenn das jemand mitbekommen hätte. Tschüss. Nee, das
krieg ich keinen mit. Tschüss. Ciao.